schön Bild. Und wenn ihr es anschaut, dann werdet ihr eine Frau entdecken. Und wenn ihr noch länger schaut, werdet ihr vielleicht noch eine andere Frau erkennen. Und ähnlich wird es euch vielleicht heute mit dem heutigen Bibeltext ergehen. Wenn ihr keine Frau gesehen habt, guckt es euch nachher in Ruhe an. Aber im heutigen Bibeltext ist das ähnlich. Wir werden auf eine Person schauen und denken, um diese Person geht es hier. Und wenn wir dann näher in den Bibeltext eintauchen und näher betrachten, dann merken wir, da ist ja noch eine andere Person, die haben wir erst gar nicht so entdeckt, aber die ist doch so wichtig. Lasst uns aufschlagen, Lukas Evangelium Kapitel 1, ab Vers 26. Der heutige Predigttext Lukas 1, Verse 26 bis 38. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die hieß Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war mit einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßet, du Begnadete. Der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast, und der Engel schied von ihr. Lasst uns noch mal beten. Vater, wir danken dir für diesen Bericht, wo der Engel zu Maria kam und ihr diese wunderbare Ankündigung gemacht hat. Und wir wollen den heute betrachten und wir bitten dich, Herr, dass wir einmal verstehen, was steht da, aber dass wir auch dadurch für unser eigenes Leben ein festes Fundament bekommen und ja auch ermutigt werden in unserem Glaubensleben. Bitte schenke Gnade, Herr, zum Reden, zum Hören, aber auch dann zum Umsetzen in unserem eigenen Leben. Amen. Ja, der Stefan hat sich ja schon fast entschuldigt für das Lied, dass wir jetzt im März ein Weihnachtslied singen. Und ich finde, das ist ein schönes Lied. Das haben wir sonst nie gesungen, aber da steht so viel drin. Und naja, ich denke, von den Liedern her werdet ihr euch sicherlich an den Gottesdienst heute noch erinnern. Wir haben ja im Februar mit der Betrachtung des Lukas-Evangeliums begonnen und wir haben immer Predigtserien, wo wir ein biblisches Buch von vorne bis hinten durchpredigen und auslegen. Wir haben jetzt über 3 Jahre lang das erste Buch Mose betrachtet, waren also sehr lange im Alten Testament und jetzt sind wir im Neuen. Und jetzt kommt es halt, dass wir gerade am Anfang des Lukas-Evangeliums sind und es ist keine Weihnachtszeit und wir haben einige Themen, die eigentlich besser zu Weihnachten passen würden. In diesem Lukas-Evangelium schreibt Lukas über die gute Nachricht von Jesus Christus. Im Kapitel 1 hatten wir begonnen, Kapitel 1, die ersten 4 Verse mit einem Prolog. Und dort erfahren wir, dass Lukas seine Informationen von Augenzeugen erhalten und sorgfältig zusammengestellt hat. Dann erfahren wir, dass er dieses Evangelium, diesen Brief, dieses Buch an einen Theophilus geschickt hat, damit dieser sich von der Zuverlässigkeit der Berichte über den Herrn Jesus überzeugen kann. Und am Anfang geht es in diesem Buch um 2 Geburtsankündigungen. Und man kann sagen, das Lukas-Evangelium beginnt mit einem doppelten Paukenschlag. Und mit diesem Paukenschlag sollen die Leute aufmerksam werden und merken, oh, hier passiert ja etwas. Ein Wunder und noch ein Wunder. Erst die Geburtsankündigung Johannes des Täufers und dann die heutige Geburtsankündigung von dem Herrn Jesus. Das waren keine alltäglichen Ankündigungen, aber beide machen das Handeln Gottes sichtbar. Sowohl Johannes der Täufer als auch Jesus verdanken ihr Kommen dem Wirken Gottes. Die zukünftigen Eltern von Johannes waren schon ganz schön alt. Wir erinnern uns an letzte Woche oder vor zwei Wochen, als Wolfgang über diesen Text gepredigt hatte, aber das war gar nicht das Problem, dass sie alt waren. Das Problem war eigentlich, Elisabeth war unfruchtbar, also die Frau. Sie konnte keine Kinder bekommen und als Zacharias, der Ehemann und Priester, den Dienst im Tempel ausübte, erschien ihm der Engel Gabriel und kündigte die Geburt des Sohnes an. Und jetzt etwa ein halbes Jahr später kommt der gleiche Engel zu Maria und er kündigt dir auch an, du wirst einen Sohn bekommen. Aber diesmal war die Sache noch etwas komplizierter, denn das Mädchen Maria soll ohne Mitwirkung eines Mannes schwanger werden. Ich bin ja kein Arzt, aber ich stelle mir das ziemlich schwierig vor. Simon, wenn eine Frau, die unfruchtbar ist, Kinder kriegen soll. Aber ich stelle mir es noch schwieriger vor, dass eine Frau ein Kind bekommt, ohne dass ein Mann irgendwie was damit zu tun hat. Ich meine, heute gibt es ja so einige Möglichkeiten, aber damals gab es das nicht und es ist ja hier überhaupt kein Mann im Spiel. Und durch diese beiden Berichte wird deutlich, hier ist Gott am Werk. Gott ist hier der Handelnde. Gott ist hier, der in die Geschichte der Menschheit eingreift. Gott hat schon immer mal in der Geschichte Israels einer unfruchtbaren Frau ein Kind gegeben. Die waren dann verzweifelt, haben gebetet. Wir haben das gesehen bei Sarah, der Frau Abrahams. Wir haben das gesehen bei Rahel, der Frau Jakobs. Und auch bei Hannah, der Mutter Samuels, war das der Fall. Aber dass eine Jungfrau schwanger wird, davon hat noch nie jemand etwas gehört. Sowas gab es noch nie. Und dieses Wunder, das wir heute betrachten, das ist einmalig. Ihr Lieben, was macht Lukas mit dem Beginn seines Evangeliums so überaus deutlich? Er macht deutlich, dass es hier nicht irgendwas, was Menschen machen, sondern Gott ist hier am Werk. Gott greift hier in die Geschichte ein. Erst einmal durch Johannes und dann das zweite Mal durch Jesus. Nach 400 Jahren Schweigen, nach 400 Jahren Pause ist Gott wieder am Werk. Und jetzt ist die Zeit der Erfüllung gekommen, dass all das, was im Alten Testament angekündigt wurde, dass es jetzt zur Erfüllung kommt. Denn im Alten Testament wurde der Vorläufer des Messias angekündigt, nämlich Johannes der Täufer, und der Messias selbst, nämlich der Herr Jesus. Und jetzt ist die Zeit gekommen. Und wenn wir den Anfang des Lukas-Evangeliums betrachten, dann werden wir sehen, dass Lukas im Grunde diese zwei Kindheitsgeschichten nebeneinander stellt. Johannes der Täufer und Jesus. Es ist so viel parallel, aber eins wird deutlich. Gott hat seine Hand im Spiel bei Johannes und Gott hat seine Hand im Spiel bei Jesus. Aber wenn wir dann diese beiden vergleichen, dann werden wir sehen, der Jesus ist größer als Johannes. Das, was Gott bei Jesus tut, ist größer als das, was er bei Johannes tut. Wir sehen das, ja, eine unfruchtbare Frau wird schwanger werden. Das ist schon was Großes. Aber eine Jungfrau wird schwanger, das ist noch viel größer. Wir werden das dann noch sehen. Ein erstes Fazit. Die Hauptperson dieses und der anderen Evangelien ist der Herr Jesus Christus. Es ist der Bericht über ihn, über sein Kommen, über seinen Dienst, über seine Lehre und vor allem Dingen über sein Erlösungswerk. Und selbst der größte Prophet hat im Vergleich zu dem Herrn Jesus nur eine Nebenrolle. Johannes der Täufer hat selbst gesagt, ich bin nicht würdig, ihm die Schuhriemen zu lösen. Ich bin nicht würdig, auch nur die geringste Sklavenarbeit gegenüber dem Herrn Jesus zu machen. Und damit wird deutlich, um wen es in diesem Evangelium geht. Es geht um den Herrn Jesus Christus. Kommen wir nun zu den Personen, die in diesem Text beteiligt sind. Und da liegt es natürlich nahe, dass wir zuerst einmal auf Maria schauen und gucken, was wird uns denn hier über Maria gesagt? Was erfahren wir denn in diesem Abschnitt über Maria? Und ich möchte euch erstmal einige Dinge weitergeben, die wir hier über Maria erfahren. Manches davon können wir recht kurz halten und in andere Bereiche werden wir ein bisschen tiefer einsteigen. Erstens wird uns gesagt, Maria wohnte in Nazareth, das ist eine Stadt in Galiläa. Das Zweite, was uns hier gesagt wird, ist, Maria war mit Josef verlobt. Und wenn wir lesen verlobt, dann haben wir gleich ein bestimmtes Bild, was es bedeutet, verlobt zu sein. Aber wenn sich heute im Jahr 2019 in Deutschland jemand verlobt, dann ist das etwas ganz anderes wie zur damaligen Zeit am damaligen Ort. Wenn hier von einer Verlobung gesprochen wurde, dann ist es was ganz anderes. Und da wollen wir mal einen kleinen Exkurs machen, damit wir die damaligen Verhältnisse ein bisschen verstehen und sehen, was war es denn eigentlich? Wisst ihr, wie es damals war? Heute ist es so, da sucht sich jemand oder zwei, verlieben sich ineinander und dann sagen sie, ach, wir wollen heiraten und bevor sie heiraten, dann entschließen die beiden, wir verloben uns. Aber damals war es ganz anders. Da hat sich nämlich der Vater des Bräutigams auf Brautschau begeben. Und er hat geguckt und überlegt, wer ist denn jetzt oder wer könnte denn eine passende Frau für meinen Sohn sein? Und dann ist der Mann des Bräutigams zum Vater der Frau gegangen und die beiden haben sich geeinigt. Die beiden haben einen Vertrag abgeschlossen und haben gesagt, ja, unsere beiden Kinder, die sollen heiraten. Und dann wurde ein Brautpreis bezahlt und damit war die Verlobung besiegelt. Hier wurde schon ein rechtsgültiger Vertrag über eine Eheschließung geschlossen. Und das ist etwas ganz anderes, als wir es heute sehen. Muss ich umblättern? Und wenn das dann geschehen war, wenn diese Verlobung abgeschlossen war, dann wurden die weiteren Hochzeitsvorbereitungen getroffen. Dann hat man überlegt, ja, wo feiern wir denn? Welchen Saal mieten wir? Wen laden wir ein? Vielleicht, wie wir das heute machen. Und dann war es so, dass die Braut aus dem Vaterhaus in das Haus ihres Mannes wechselte. Und damit war dann, sag mal, dieser ganze Eheprozess abgeschlossen. Und hier wird uns gesagt, Maria war bereits mit Josef verlobt. Sie waren also schon rechtsgültig vereint. Aber diese Hochzeitsfeier hat noch nicht stattgefunden. Maria lebte noch bei ihren Eltern. Das ist das Zweite, was wir hier erfahren. Das Dritte, Maria war Jungfrau. Wenn Lukas schreibt, sie war Jungfrau, dann meint er auch, dass sie Jungfrau war und nicht eine junge Frau. Aber sie war auch eine junge Frau. Ich war ja ganz überrascht, als ich so manche Kommentatoren gelesen habe und dass die alle noch das Gleiche geschrieben haben. Die haben nämlich gesagt, ja, natürlich war Maria eine junge Frau. Und als ich dann in der letzten Woche mit manchen Leuten so zusammenkam, habe ich dann mal gefragt, ja, wisst ihr eigentlich, wie alt Maria war, als das passierte? Und die wussten das alle und ich wusste es nicht, ich hatte es erst gelesen. Aber das wurde mir da erst so richtig bewusst. Kannst du dir vorstellen, dass Maria erst ein Teenie war, als der Engel zu ihr kam? Ich habe das nie gedacht, aber es war damals üblich, dass man mit 13, 14 oder 15 Jahren schon geheiratet hat. Da wurden schon diese Eheverträge geschlossen. Boah, dachte ich, Mensch, was für ein junges Mädchen. Wenn wir hier unsere Jungen manchmal ansehen, dann muss man sich das mal vorstellen, ne? Dass da so ein junges Mädchen involviert ist. Boah, das hat schon was. Lukas bezeugt, sie war Jungfrau. Und ich sag mal, das, wenn heute Leute heiraten, dann ist das eher die Ausnahme in unserer Kultur. Aber damals war es erstens normal, dass man erst nach der Eheschließung auch mit dem Mann zusammengekommen ist. Und es widerspricht sich überhaupt nicht, dass diese junge Frau auch Jungfrau war. Das ist vollkommen selbstverständlich. Aber auch Maria sagt von sich, dass sie Jungfrau war. Sie sagt, wie soll das denn zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß. Damals wurden intime Dinge sehr dezent umschrieben. Maria sagt hier nicht, ich weiß überhaupt nichts über Männer. Sie sagt, indem sie sagt, ich weiß nichts von einem Manne, dass sie noch keine sexuelle Beziehung zu einem Mann gehabt hat und auch nicht haben wird vor ihrer Ehe. Für sie war klar, dass sie erst dann mit Josef zusammenkommt, wenn sie das Haus ihres Vaters verlassen hat und zu ihm gezogen ist. Also Maria war Jungfrau. Wir werden später nochmal darauf zurückkommen. Viertens erfahren wir, dass Maria Gnade bei Gott gefunden hat. Der Engel sagt zu ihr, sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir. Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Der Engel Gabriel erklärt dann Maria den Grund für sein Kommen. Und das werden wir uns später dann noch anschauen. Und fünftens erfahren wir, dass Maria in diesen Plan Gottes einwilligt. Vers 38, Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Also sie sagt ja, das ist zwar ein ungewöhnlicher Plan, aber ich mache da mit. Ich bin bereit, das zu tun. So, nach diesen fünf Beobachtungen, die wir hier über Maria entdeckt haben, möchte ich nun einige Schlussfolgerungen ziehen. Ich möchte euch auf zwei Punkte aufmerksam machen. Das erste, Maria wurde unter vielen tausend Mädchen von Gott erwählt. Sie hat echt eine besondere Rolle in dem Heilsplan Gottes. Sie hat eine einzigartige Rolle und Aufgabe von Gott bekommen. Sie hat die Ehre, den Sohn Gottes, Jesus Christus, zur Welt zu bringen. Das war eine einmalige Gnade und Ehre, die ihr von Gott zuteil wurde. Wenn du schon länger Christ bist, dann weißt du, was Gnade ist, oder? Gnade ist unverdiente Gunst. Wir können uns vorstellen, dass sich dieses junge Mädchen das nicht verdient hat, dass sie jetzt nichts Großes geleistet hat in ihrem Leben, dass Gott sagt, oh, die muss ich jetzt besonders belohnen, das ist eine ganz besondere Frau. Wir glauben schon, dass Gott sie sehr weise ausgesucht hat. Aber das liegt nicht daran, dass sie etwas Tolles wäre oder etwas Tolles getan hatte, sondern es ist die Gnade Gottes, die sie letztendlich erwählt und ausgesucht hat. Und das wird auch in diesem Abschnitt deutlich. Sie wird hier als schlichte, einfache Dienerin Gottes in diesem Abschnitt dargestellt. Und vielleicht seid ihr überrascht, dass ich so positiv über Maria rede. Sie hat hier wirklich etwas Tolles getan. Aber, und jetzt kommt das Aber, wenn wir die Evangelien unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus hören und lesen, dann fällt auf, dass diese Dienerin Gottes im Vergleich zu dem Herrn Jesus auch nur eine Nebenrolle hat. Genauso wie Johannes der Täufer und wie alle anderen. Es gibt nur eine Hauptperson in den Evangelien und das ist der Herr Jesus Christus. Um ihn geht es hier und nicht um Maria oder Johannes oder sonst irgendjemand. Er ist die zentrale Person. Es ist nicht das Evangelium der Maria, es ist das Evangelium des Herrn Jesus Christus. Er und er allein ist der Erlöser. Und wenn wir dann das Evangelium lesen, dann stellen wir fest, dass Maria nur in den ersten beiden Kapiteln des Lukas-Evangeliums vorkommt. Und dann nochmal in der Apostelgeschichte, die ja auch Lukas geschrieben hat am Anfang. Nirgends in den Evangelien wird Maria eine besondere Rolle als Mittlerin zu Gott oder Gottesmutter zuteil. Sie ist eine ganz normale Dienerin Gottes, aber auch nicht mehr. Im Vergleich zu dem Herrn Jesus, ich hatte das schon gesagt, müssen alle anderen Diener, und sind sie auch noch so treu, bekennen, ich bin nicht wert, ihm die Schuhriemen zu lösen. Man kann Maria nur eine solche Rolle zubilligen, wenn man den Boden der Schrift verlässt, also wenn man mehr aus Maria macht, als wir es in der Bibel erfahren. Ihr wisst, warum ich das sage, weil es eine Kirche gibt, die Maria viel mehr verehrt, als es ihr zusteht. Sie bekommt dort eine Rolle und ein Amt und eine Stellung, die sie in Wirklichkeit nicht hat. Und man kann das nur tun, wenn man die Schrift verlässt und wenn man Dinge dazu nimmt, die nicht von ihr gesagt wurden. Zum Beispiel die Himmelfahrt Marias, die gelehrt wird in der katholischen Kirche, ist kein biblisches Dogma. Das ist ein Mythos. Das ist erfunden. Das ist keine geschichtliche Wahrheit. Aber ich glaube, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht über den Boden der Schrift hinausgehen, dass wir nicht über das hinausgehen, was die Schrift lehrt. Das ist vielleicht interessant, dass ich das in der Bibelgemeinde sage, weil wir sagen ja, wir gründen uns auf das Wort Gottes. Das ist doch unsere Grundlage. Und ich glaube, bei Maria haben wir da auch überhaupt keine Probleme. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es manche Bereiche gibt, wo wir vielleicht über das hinausgehen, was nicht in der Schrift steht. Ich denke da besonders an Endzeitfragen. Und da müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht irgendwelchen Spekulationen anschließen. Wir dürfen nicht mehr sagen, als in der Schrift gesagt wird. Das Zweite, was mir in diesem Text auffällt, ist die Hingabe Marias. Wir können uns dieses junge Mädchen als Vorbild nehmen, wie sie auf den Auftrag Gottes geantwortet hat. Nochmal Vers 38. Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe nach deinem Wort. Ihre Antwort auf den Besuch des Engels ist Hingabe und Gehorsam. Maria, wir haben das schon gehört, war ein junges Mädchen und sie hat ihr Leben Gott zur Verfügung gestellt. Ich habe es ja schon gesagt, sie war in dem Alter wie manche Teens, die wir hier haben, aber dennoch konnte sie dem Herrn in wunderbarer Weise dienen. Und ich glaube, allein diese schlichte Antwort, ich bin des Herrn Magd, macht deutlich, welch wunderbare Haltung sie hatte. Und egal, ob du 15, wer ist 15 hier? Wahrscheinlich sind alle 15-Jährigen draußen. Oder du bist noch einer der Jüngeren. Aber egal, wie alt du bist, ob du 15 oder 50 oder 91 bist, das sollte unsere Grundhaltung sein, dass wir sagen, ja, ich bin des Herrn Magd oder ich bin des Herrn Knecht. Ich möchte ein Diener Gottes sein. Ich möchte mein Leben Gott zur Verfügung stellen. Wir werden dazu an verschiedenen Stellen der Schrift aufgefordert, wenn wir zum Beispiel den Römerbrief lesen, nachdem Paulus den theologischen Teil hat und zur praktischen Anwendung kommt, macht er eines deutlich. Wenn wir Erlöste sind, dann ist die logische Konsequenz, dass wir unser Leben dem Herrn zur Verfügung stellen. Er sagt es so: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. Stellt euch selbst Gott zur Verfügung. Das ist unser Auftrag. Und glauben wir nicht, dass das eine einfache Sache für Maria war. Ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube, das war echt eine harte Zeit für die. Sie wusste ja, was da vorging, aber die anderen in ihrem Umfeld wussten das nicht. Da ist jetzt dieses junge Mädchen, das ist verlobt und plötzlich ist sie schwanger. Und ihr Verlobter weiß, ich habe damit nichts zu tun. Und dann kommt sie nach Hause und irgendwann merkt der Vater, oh, guck mal, das Kind ist schwanger, was ist denn da passiert? Er wird wahrscheinlich erst den Josef in Verdacht gehabt haben, aber wenn er dann seine Tochter zur Verfügung stellt und die Maria erklärt ihm, Papa, ich bin hier von dem Heiligen Geist schwanger geworden, ich weiß nicht, ob er das so geglaubt hat, oder? Und das war ein schwerer Weg für diese Maria, diesen Weg Gottes anzunehmen. Das war nicht irgendwie, heute gibt es ja ständig, dass junge Mädchen schwanger werden, ne? Aber damals war das was anderes und im schlimmsten Fall hätte sie damit rechnen müssen, dass sie ausgestoßen oder sogar gesteinigt wird. Boah, was für ein Weg. Aber ähnlich kann es uns auch gehen, wenn wir unser Leben dem Herrn Jesus anvertrauen. Das ist nicht immer ein einfacher Weg. Das kann auch ein schwerer Weg sein. Es kann sein, dass wir dadurch Freunde verlieren. Es kann sein, dass wir auf der Arbeit Schwierigkeiten bekommen oder andere Dinge. Aber es ist so wichtig, dass wir, egal wie die Konsequenzen sind, unser Leben dem Herrn Jesus anvertrauen. Nach den zwei Anwendungen, lasst uns zurückkommen zum Text und lasst uns nun der Hauptperson dieses Textes zuwenden. Maria ist ein Mensch, aber jetzt sprechen wir von Gott, der Mensch wurde, von Jesus. Und wenn wir allein schon, ihr merkt es schon an dieser Formulierung, da auf der einen Seite steht Gott, der Mensch wird und auf der anderen Seite steht ein Mensch, Maria. Es geht um den Herrn Jesus Christus, auch in diesem Abschnitt. Er ist die Hauptperson. Und jetzt wollen wir schauen, was erfahren wir denn in diesem Abschnitt über den Herrn Jesus. Erstens erfahren wir etwas über seinen Namen. Er soll Jesus heißen. Und Lukas erklärt nicht, was dieser Name bedeutet. Matthäus macht es, aber das ist für Lukas an dieser Stelle gar nicht wichtig. Zweitens gibt der Engel eine Vielzahl von Informationen in den Versen 32 und 33 bezüglich seiner Identität. Wer ist denn dieser eigentlich, der da kommt? Was wird aus ihm werden? Vers 32, der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Lasst uns diese Punkte mal näher anschauen. Ich habe 5 Stück hier rausgezogen. Erstens, er wird groß sein. Jesus war groß, er war groß in Tat und Wort. Er hat große Wunder vollbracht, er hat wirklich Großes getan. Und auf der anderen Seite war er ein ganz normaler Mensch. Er war kein König, er war kein Herrscher. Und das, was viele erwartet hatten, dass der Messias kommt und er befreit Israel von den Römern, auch das hat er nicht getan. Aber dennoch ist Jesus der Größte. Er ist der Sohn Gottes. Er ist von seiner Person her der Größte. Und er ist auch von dem, was er für die Menschheit getan hat, der Größte. Keiner hat etwas Größeres getan als er. Das Erlösungswerk, das er durch seinen Dienst, seinen Opfertod am Kreuz, seine Auferstehung und Himmelfahrt vollbracht hat, ist größer als alles andere, was jemals in dieser Welt geschehen ist. Kein Staatsmann, kein Wissenschaftler oder wer auch immer hat Größeres getan als er. Wir als Glaubende erkennen und wissen um seine Größe. Gerade diejenigen, die jetzt in den Hauskreisen den Kolosserbrief durchnehmen, da haben wir das ja am Anfang wirklich intensiv gelesen und studiert. Kolosser 1, Vers 15. Er, Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Gewalten oder Mächte oder Herrschaften. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, in ihm die Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen, in ihm, sei es auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Die Beschreibung seiner Größe ist die Beschreibung seiner Person. Wer ist er? Und was hat er getan, sein Erlösungswerk? Das Zweite, was über ihn genannt wird, gesagt wird, er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Johannes, der Täufer, wird Prophet des Höchsten genannt, aber Jesus wird Sohn des Höchsten genannt. Wenn beide etwas genannt werden, dann bedeutet das in dem Zusammenhang, dass sie das auch sind. Also die werden das nicht nur genannt, er ist der Sohn des Höchsten. Der Höchste ist wiederum ein Synonym für Gott, den Allerhöchsten. Also Lukas zitiert hier den Engel Gabriel und sagt, Jesus ist der Sohn des Allerhöchsten. Und in diesem Sprachgebrauch bedeutet das, Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist Gott. Das Dritte, was gesagt wird, der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Jesus zugleich der Sohn Gottes und der Sohn Davids. Sohn Davids bedeutet, dass Jesus ein Nachkomme des Königs Davids ist. Es gibt ja manche Leute, die machen so Stammbäume und versuchen da ihre Vorfahren herauszufinden und kommen vielleicht 200, 300, 400 Jahre zurück, um dann zu sehen, wo komme ich denn eigentlich her, wer waren meine Vorfahren. Aber hier wird deutlich, hier gibt es einen Stammbaum, der macht deutlich, Jesus ist ein Nachkomme des Königs Davids, der ungefähr 1000 Jahre vorher gelebt hat. Wir haben dann gerade, das werden wir auch in dem Lukas-Evangelium noch sehen, und Lukas hat das bereits deutlich gemacht. Er hat ja erwähnt in Vers 27, dass Maria mit Josef verlobt war, der aus dem Stamm Davids war. Und weil die beiden bereits miteinander rechtlich verbunden waren durch die Verlobung, wird deutlich, dass er von Seiten des Josef auch diese Vorfahrenlinie bis auf David zurückverfolgen kann. David lebte ungefähr 1000 Jahre vorher und er hatte von Gott eine Verheißung bekommen. Das lesen wir im zweiten Buch Samuel im Kapitel 7 ab Vers 12. Da sagte Gott zu ihm, wenn nun deine Zeit um ist und wenn du dich zu deinen Vätern legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinen Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er sündigt, will ich ihn mit Menschenruten und menschlichen Schlägen strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie habe weichen lassen von Saul, den ich vor dir weggenommen habe. Aber dein Haus und dein Königtum soll ewiglich bestehen, beständig sein in Ewigkeit vor dir und dein Thron soll ewiglich bestehen. David hatte damals den Wunsch, Gott einen Tempel zu bauen, aber Gott hatte das abgelehnt und gesagt, nein, nicht du, dein Sohn, der nach dir kommt, der kann das machen. Und es ist klar, dass das dann auch durch den König Salomo vieles erfüllt wurde. Aber manche Dinge wurden auch nicht erfüllt. Salomo hatte kein ewiges Königreich. Und so warteten die Israeliten auf den, der dieses ewige Königreich wieder aufbaut, der Nachkomme Davids. Und hier macht Lukas deutlich, diese Verheißung soll nun durch den Herrn Jesus Christus erfüllt werden. Er würde über das Haus Jakob regieren in Ewigkeit. Damit macht er deutlich, über wen er regieren wird, nämlich das Volk Israel. Das Haus David ist ein Name für das Volk Israel im Alten Testament. Und auch schon diese ewige Herrschaft hatten wir schon angesprochen. Und dann nochmal schließlich das Fünfte. Sein Königreich wird kein Ende haben. Und das sind Verheißungen, die wir immer wieder im Alten Testament finden, zum Beispiel auch in dem Propheten Jesaja, Kapitel 9, Vers 5, diese bekannte Stelle, die oft zur Weihnachtszeit auch gelesen wird. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Das sind alles Zusagen, die über dieses ungeborene Baby noch gemacht werden, über das ungezeugte Baby damals noch gemacht werden, was aus ihm werden wird. Wir haben hier mitbekommen, und wenn wir das jetzt nochmal zusammenfassen, das sind die größten Verheißungen, die in dem Herrn Jesus Christus erfüllt werden. Er wird groß sein. Er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Er wird den Thron seines Vaters David besteigen und ewiglich regieren. Oder zusammengefasst, dieses Kind, das hier kommen wird, ist der angekündigte Messias. Es ist der angekündigte Retter. Aber haben sich diese Verheißungen denn tatsächlich erfüllt? Ist es tatsächlich eingetroffen, was der Engel hier der Maria zugesagt hat? Und wir wissen, Jesus hat niemals ein politisches Amt bekleidet. Damals regierte der Kaiser in Rom und die Herodes-Dynastie hatte das Königtum in Israel und diesem ganzen Gebiet. Es waren Statthalter eingesetzt und Jesus hat nie einen von diesen verdrängt oder vom Thron gestoßen. Jesus sagte selbst zu Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und das war doch die Erwartung von den Israeliten, da muss der Messias kommen und er muss uns endlich befreien. Da muss wieder so ein großer König in Jerusalem regieren, wie das der König David getan hat. Und er muss die Römer verjagen und er muss die Feinde verjagen und er wird ein großes Reich haben. Und all das ist nicht passiert. Und Jesus kam nie und er hatte nie den Anspruch, dieses zu tun. Sie wollten ihn einmal zum König machen, nachdem er die Wunder getan hat. Und da hat Jesus gesagt, nein, das will ich nicht. Der Plan Gottes war von Anfang an, dass Jesus einen ganz anderen Thron besteigt. Dass er einen ganz anderen Sieg erringt. Er ist von Anfang an gekommen, um Menschen mit Gott zu versöhnen. Er ist gekommen, damit Sünder, und das ist ja eines der Themen, das sich auch wieder durch das Lukas-Evangelium zieht, dass Sünder, das Ausgestoßene wieder mit Gott versöhnt werden können. Sünder, Zöllner, Huren, dass sie wieder zu Gott zurückkommen können, dass sie umkehren können, dass ihre Schuld vergeben wird. Und es war niemals ein anderes Ziel, als das, dass Jesus deshalb kommt, um am Kreuz zu sterben. Der Grund seines Kommens war nie die Errichtung eines irdischen Königreiches. Aber wenn wir dann die Evangelien und auch gerade Lukas aufmerksam lesen, dann merken wir doch, dass mit dem Kommen Jesu das Königreich Gottes gekommen ist. Allein der Begriff Reich Gottes kommt über 30 Mal bei Lukas vor und auch in den anderen Evangelien, Matthäus und Markus, ist es ein dominantes Thema. Mit dem Kommen Jesu ist das Reich Gottes angebrochen, seine Königsherrschaft angebrochen. Und er macht es deutlich, indem er die Menschen heilt, indem er die Menschen von Dämonen befreit, indem er Wunder tut. Und der eigentliche Sieg war nicht der, dass er den Kaiser in Rom zur Seite setzt, sondern dass er einen viel größeren König besiegt, nämlich den Teufel. Durch seinen Tod am Kreuz hat er ihn entwaffnet und er hat ihn öffentlich zur Schau gestellt und er hat ihn besiegt. Und als sie dieses Schild schrieben, König der Juden und ans Kreuz hefteten, dann haben sich die Leute über ihn lustig gemacht. Aber genau an dieser Stelle wurde er erhöht und er war das, was er wirklich ist, nämlich der König der Juden. Und was aussah wie die größte Niederlage in seinem Leben, wie ein erbärmliches Sterben, war in Tatsache der größte Sieg. Denn wir wissen, er hat nicht nur den Teufel besiegt, sondern auch den Tod. Er hat für die Sünde bezahlt und er hat durch seinen Tod den größten Sieg errungen der ganzen Weltgeschichte, den wichtigsten Sieg der ganzen Weltgeschichte. Und dann ist er von den Toten auferstanden. Er ist aufgefahren in den Himmel und er sitzt nun zur Rechten Gottes. Und das übereinstimmende Zeugnis der Schrift ist nun, dass er nun als König in Ewigkeit herrscht. Dieses Königtum wird ihn niemand nehmen. Er herrscht und regiert jetzt und in Ewigkeit. Aber er hat diesen Sieg und dieses Königtum ganz anders errungen, als es die Menschen eigentlich erwartet haben. Und so sind all diese Verheißungen, die der Engel gegeben hat, und wir werden das im Laufe des Lukas-Evangeliums noch näher betrachten, sie sind alle in Erfüllung gegangen. Er ist der Nachkomme Davids und er regiert in Ewigkeit. Und keiner wird ihm seine Macht nehmen. Er wird wiederkommen, er wird die Lebenden und die Toten richten und er wird in Ewigkeit regieren. Das Lamm Gottes sitzt auf dem Thron und regiert und seine Herrschaft bleibt in Ewigkeit. Christus herrscht. Ein letztes wird uns noch gesagt über ihn. Erstens hatten wir seinen Namen, zweitens seine Identität und drittens nun seine Herrschaft, seine Herkunft. Der Engel sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und hier kommen wir zurück zur Jungfrauengeburt. Eindeutig wird hier gesagt, dass er der Sohn Gottes ist. Er ist kein Nachkomme eines Mannes. Dieser Mensch, Jesus Christus, entstand durch den Willen Gottes. Seine Entstehung ist das Werk des Heiligen Geistes. Und übrigens ist auch das Wirken des Heiligen Geistes eines der dominanten Themen im Lukas-Evangelium. Normalerweise entsteht ein Mensch, wenn Samen und Eizelle sich verbinden. Der Mensch wird nicht erst bei der Geburt ein Mensch, wie uns manche Leute erzählen wollen. Er ist schon ein Mensch im Mutterleib. Aber hier ist es etwas anderes. Denn mit Jesus entsteht keine neue Person, sondern der ewige Gott wird Mensch. In der Schrift wird gelehrt, dass Jesus Gott ist, eine Person der göttlichen Dreieinigkeit neben dem Vater und dem Heiligen Geist. Jesus ist Gott von Ewigkeit. Er war schon immer, er existiert schon immer. Und das Wunder, das hier geschieht, ist, dass dieser ewige Gott durch das Wirken des Heiligen Geistes Mensch wird. Er hört nicht auf, Gott zu sein, er bleibt Gott und er wird Mensch. Das ist es, was wir an Weihnachten immer wieder bekennen. Gott wird Mensch. Da können wir nur sagen, Halleluja. Gott wird Mensch. Und Gott bleibt Gott und er wird Mensch. Und in Jesus ist die Gottheit und Menschheit vereint. Er ist 100% Gott, er ist 100% Mensch. Beides vereint in einer Natur. Über das Wirken des Geistes wird uns hier nichts Näheres gesagt. Wir haben wahrscheinlich dann, ja, wie kann das überhaupt gehen? Über solche Sachen denken wir nach. Aber wir müssen uns im Grunde damit begnügen, dass der Engel sagt, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Es ist ein Wunder Gottes. Und jetzt kommen wir zurück zur Jungfrauengeburt. Die Evangelien lehren, dass Maria nicht nur bei der Zeugung, sondern auch noch bei der Geburt Jungfrau war. Das heißt, sie wusste bis zur Entbindung Jesu, um es mit biblischen Begriffen zu sagen, nichts von einem Mann. Sie hatte keinen sexuellen Kontakt mit einem Mann. Diese Zeugung, diese Geburt ist ein Wunderwerk Gottes, ein einmaliges Wunderwerk Gottes. Und es ist ein zentraler Punkt in unserem Glaubensbekenntnis. Nicht umsonst und nicht unnützigerweise ist dieser Punkt im Glaubensbekenntnis aufgenommen worden. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Und hier müssen wir sagen, die Lehre von der Jungfrauengeburt oder von der Zeugung ist zentraler Bestandteil der christlichen Lehre. Wäre Christus nicht von einer Jungfrau geboren, dann wäre er nicht Gott. Dann wäre er ein Mensch wie alle anderen Menschen auch. Wäre er nicht das Werk des Heiligen Geistes. Wäre er nicht von einer Jungfrau, dann könnte er uns nicht von unseren Sünden befreien. Dann wäre er ein Mensch, der in Sünden geboren wurde. Aber die Schrift sagt eindeutig, er ist Gott, der Mensch wurde. Und die Schrift bezeugt, Maria war Jungfrau zur damaligen Zeit. Und das ist die gute Nachricht. Und deswegen ist aber auch diese Lehre von der Jungfrauengeburt so wichtig. Das ist kein Nebenthema. Das ist zentrales Dogma unseres christlichen Glaubens. Ich habe dann mal geguckt, dachte, wir müssen doch ein Lied singen, in der die Jungfrauengeburt vorkommt. Und ich habe mich bemüht, aber ich habe nicht viel gefunden in unserem Liederbuch. Aber dann habe ich eine Übersetzung gefunden des Liedes Hark the Herald Angels Sing. Das hat Charles Wesley hat den Text geschrieben und Felix Mendelssohn Bartholdy die Musik. Und da heißt es in der zweiten Strophe in dieser Übersetzung, Christ vom hohen Himmelsthron, Christ des ewigen Vaters Sohn. Sieh, er kommt als Kindlein bloß, Frucht aus einer Jungfrau Schoß. Sieh, die Gottheit kommt auf Erden, unter Menschen Mensch zu werden. Milder König Israels, Jesus mein, Immanuel. Hört die Engel nah und fern, preist den neugeborenen Herrn. Wir werden das Lied gleich singen. Ich denke, die Melodie ist vielen bekannt, aber der Text ist nicht so bekannt. Und wir haben es leider nicht in unserem Liederbuch. Aber lasst uns noch einmal zusammenfassen, worauf es jetzt hier in diesem Text ankam. Als Lukas diesen Text oder dieses Evangelium an Theophilus schreibt, da macht er die Einzigartigkeit Jesu deutlich. Dieser Jesus war bereits vor seiner Geburt der angekündigte Messias, der Sohn Gottes und der ewige König. Und dann, nachdem er das einmalige Opfer vollbracht hat, hat er sich zur Rechten Gottes gesetzt und er regiert heute. Jesus ist das Zentrum des Evangeliums. Und schon hier wird deutlich, wie wichtig er als Person ist. Er ist größer als Johannes, der Täufer. Er ist größer als Maria. Er ist Gott, der durch die Jungfrau Mensch wurde. Gut, bevor wir das Lied singen, lasst uns noch mal beten und dann wirklich auch freudig dieses Lied singen, das ja diese wunderbare Wahrheit ausdrückt. Ihr könnt sitzen bleiben, oder wie ihr wollt. Vater, wir danken dir, dass du uns dieses Geheimnis offenbart hast. Und dass wir wissen dürfen, du bist, oder dein Sohn ist Mensch geworden, der ewige Gott wird Mensch, geboren von einer Jungfrau. Das ist so ein großes Wunder, Herr. Das ist etwas, was nur du tun kannst. Und wir staunen darüber. Aber wir staunen auch über dein Wirken, Herr, dass du das überhaupt getan hast. Weil es ging dir einmal darum, natürlich dich zu verherrlichen. Aber auch um Menschen, um Sünder wie uns zu retten. Und wir danken dir, Herr, dass der Herr Jesus in diese Welt gekommen ist und dass er genau dieses vollbracht hast. Wir beten dich an und wir ehren dich, den ewigen und lebendigen Gott, und preisen deinen Namen. Amen.